gesungen haben, passt perfekt zu der Predigt von heute. Stell dir einmal vor, es gäbe ein Land, wo totaler Frieden herrscht. Ein Land, wo es kein einziges Unrecht gibt. Wo niemandem etwas fehlt, wo jeder glücklich ist, alle Sorgen vergessen sind. Einfach nur Frieden, Freude und Eierkuchen. Leider wissen wir alle, dass es auf dieser Welt kein solches Land gibt. Kein perfektes Land, wo absoluter Frieden herrscht. Aber bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Und in der Bibel lesen wir von einem Mann, der die Hoffnung auf so ein Land nicht aufgegeben hat. Im Psalm 37 lesen wir von dieser Hoffnung auf das Land. Es wird nicht ausführlich beschrieben. Es ist vielmehr einfach so ein kleiner Teaser, eine kleine Werbung. Es gibt so ein Land. Und der David, der Autor von diesem Psalm, sagt uns sogar, wie wir in das Land reinkommen können. Lassen wir doch gerade einmal auf den Psalm 37, auf die ersten Verse. Und dann werdet ihr merken, in diesem Psalm kommt das Wort Mutter nicht vor. Und keine Angst, ich habe nicht vergessen, dass heute Muttertag ist. Aber die Botschaft von diesem Psalm, das ist eine Botschaft, die mir meine Mutter mitgegeben hat. Und das ist eine Botschaft, die wir heute Morgen annehmen können und die wir anderen weitergeben können und so anderen zu geistlichen Müttern und Vätern werden. Wir hören auf Psalm 37, die Verse 1 bis 11. Ein Psalm Davids. Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Beneide nicht die Leute, die Unrecht üben. Denn sie verdorren so schnell wie das Gras, wie alle grünen Pflanzen welken sie. Du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn, und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn, und er wird handeln. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Gerate nicht in Zorn über den, der auf seinem bösen Weg auch noch Erfolg hat, über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt. Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab. Lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen, es führt nur zum Bösen. Denn die Übeltäter werden von Gott ausgerottet, aber die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, werden das Land als Besitz erhalten. Nur noch kurze Zeit, dann ist der Gottlose nicht mehr da. Du schaust dich um nach ihm, aber da ist niemand mehr. Doch die Friedfertigen werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich freuen an einer Fülle von Frieden und Glück. Wo der David den Psalm geschrieben hat, war er schon in fortgeschrittenem Alter und hat auf ein Leben zurückgeschaut, wo er selber viel Unrecht erlebt hat. Er redet aus der Lebenserfahrung. Und in Anbetracht von dem Unrecht, das er selber erfahren hat, schreibt er im Vers 35 von dieser Ungerechtigkeit. Wie es einem Ungerechten geht. Ich sah einen gewalttätigen, gottlosen Menschen, der stand da, fest wie ein Baum mit ausladenden Ästen und in voller Blüte. Ich glaube, das, was der David hier beschreibt, kennen wir alle. Gottlose Menschen. Leute, die sich nicht um zwei von ihren Mitmenschen kümmern, die sich nicht um Gott kümmern und sie blühen wie ein Baum. Es geht ihnen prächtig. Sie florieren in ihrem Unrecht. Sie geniessen ihren Reichtum. Und ich stehe nebendran, probiere krampfhaft ein gutes Leben zu leben, bin hilfsbereit, halte mich an das Gesetz. Und was nützt es mir? Nichts. Meine Gutmütigkeit wird ausgenutzt. Meine Nächstenliebe missbraucht. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mir selber auch schon die Frage gestellt habe, ob es nicht manchmal gäbiger wäre, wenn ich auch ein bisschen ungerechter leben würde. Wenn ich mich ein bisschen weniger um den Vorteil der anderen, sondern einfach um meinen eigenen Vorteil kümmern würde. Wenn ich nicht gerade am Predigen bin oder an Basel in der Schule hocke, dann fahre ich Lastwagen. Ich arbeite als Lastwagenchauffeur und unter den Chauffeuren gibt es bekanntlich zwei Arten von Menschen. Es gibt die Gäbigen, die Geschaffigen und dann gibt es noch die anderen. Wir müssen auf dem Rückweg, wenn wir zurück in den Betrieb fahren, am und noch an verschiedenen Orten Köder aufladen. Und nachher, wenn wir zurückkommen in den Betrieb, heisst es im Tagesbefehl, bitte Lastwagen selbst abladen und dann wieder von der Rampe wegfahren. Jetzt, die Geschaffigen, die kommen her, fahren an die Rampe, laden den Lastwagen möglichst schnell aus, fahren weg, dass die Rampe wieder frei ist für den Nächsten. Es gibt aber solche, die kommen, stellen ihren Lastwagen an die Rampe, steigen aus, zünden sich gemütlich ihre Zigaretten an, lassen einen Kaffee raus und warten, bis irgendein Gutmütiger ihren Lastwagen ablädt. In dieser Zeit ist die Rampe blockiert, sie haben nichts geschafft und nur verdient. Würde es sich manchmal nicht lohnen, Bits von gottlosen und ungerechten Leuten zu lehren? Wieso sollte ich mich abmühen und am Schluss gleich schlechter dastehen? Ich komme nicht mehr Lohn über, weil ich meine Arbeit besser mache. Aber die Rückenprobleme habe am Schluss ich, wo ich richtig gearbeitet habe. Die Frage hat sich auch der David gestellt. Wieso sollte ich gut leben, wenn es doch den bösen und gottlosen Menschen so gut geht? Und das ist eine berechtigte Frage, die wir uns stellen dürfen. Wieso probieren wir gut zu leben? Wieso sollten wir uns überhaupt um Gott kümmern? Ich meine, ich könnte aus meinem Bekanntenkreis locker ein Dutzend Leute aufzählen, die ohne gut zu leben und ohne sich nach Gott zu kümmern, ein glückliches Leben führen. Der David, der beobachtet das. Der Gottlose geht es häufig sehr gut. Und jetzt macht er etwas ganz Spannendes. Er sieht die Gegenwart. Und jetzt bleibt er nicht bei der Gegenwart stehen, sondern er schaut in die Zukunft und betrachtet das Unrecht in dieser Welt vom Ende her. Im Vers 20 schreibt er, doch die Gott verachten, werden umkommen. Und die Feinde des Herrn sind so vergänglich wie die Pracht der Wiesen. Ja, sie verschwinden dahin, sie vergehen wie Rauch. Auch wenn es heute vielleicht aussieht, als würde es den Gottlosen gut gehen, ihr Reichtum, ihre Pracht wird schnell verblühen. Der David beschreibt das ganz anschaulich. Er beschreibt hier in Form von der Natur. Ein Wiese, saftig grün, aber kaum scheint die Sonne brennend drauf, wird sie braun und verdorrt. Und so geht es auch den Gottlosen in ihrem Glück. Kaum ist es da, wird es schon wieder vergehen. Für einen kurzen Moment sieht es so aus, als müssten wir sie beneiden, als ging es ihnen besser. Sie haben Party in ihrem Unglück, aber kaum hat die angefangen, wird sie schon wieder vorbei sein. Sie sind wie Rauch, sagt der David. Und schon ist er weg. Im Vers 15 schreibt der David, wie es den Menschen geht, die über Leichen gehen. Sie schaden sich nur selber. Aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrechen. Mit ihrem eigenen Schwert werden sie umgebracht werden. Mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Das, was sie anderen austeilen, werden sie selber wieder einstecken müssen. Und ganz ähnlich beschreibt es der Salomo, der Sohn von David, in dem bekannten Spruch aus dem Sprüchebuch. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Jeder Mensch muss eines Tages die Verantwortung für das übernehmen, was er in seinem Leben gemacht hat. Jede Tat, jede Entscheidung, jedes Wort. Für alles werden wir Menschen eines Tages zur Rechenschaft gezogen werden. Und darum schreibt der David, Gott hat für so gottlose Menschen, die denken, sie leben im Glück ihrer Gottlosigkeit, nur ein müdes Lächeln übrig. Aber der Herr kann darüber nur lachen, denn er sieht den Tag des Gerichtes kommen. Der Satz braucht vielleicht gerade ein bisschen Erklärung. Was meint der David mit dem Tag des Gerichts? Ich muss dir dazu ein bisschen ausholen. In der Bibel lesen wir, dass Gott ein absolut gerechter Gott ist. Er könnte niemals einen Mörder einfach so davon kommen. Und ein Räuber, ein Dieb kann er nicht einfach laufen. Und selbst wenn jemand nur zwischendrin eine Notlüge rauslässt, kann er den nicht ungestraft davon kommen. Und das ist nicht, weil Gott einfach gerne Menschen bestraft. Das ist, weil Gott absolut gerecht ist. Und wenn er gerecht ist, dann muss er für Gerechtigkeit sorgen und muss jedes Unrecht bestrafen. Jetzt ist es aber nicht so, wie man im Umgangssprache manchmal sagt, Gott straft sofort. Für jede Notlüge, zack, ein Elektroschock. Nein, Gott straft nicht sofort. Gott hat einen Tag bestimmt. An diesem Tag wird er sich auf seinen Richterstuhl setzen, ins Buch vom Leben schauen, wo alle Taten von allen Menschen drin aufgeschrieben sind. Ich weiss nicht genau, wie dick das Buch ist, aber wenn wir uns vorstellen, wie dick das Buch ist, sehen wir auch, wie gross das Gott muss sein, dass er es haben kann. An diesem Tag wird Gott schauen, was jeder Mensch gemacht hat und entsprechend ein Urteil sprechen. Das ist der Tag vom Gericht, das David in diesem Vers hier beschreibt. Gott lacht über die Übeltäter, wo er weiss, jeder wird Konsequenzen müssen tragen von seinen Taten. Und darum fährt David seinen Psalm schon an, wir haben die ersten zwei Verse schon gehört. Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Beneide die Leute nicht, die Unrecht üben. Denn sie verdorren so schnell wie das Gras. Wie alle grünen Pflanzen welken sie. Gottlose Menschen sind in keinem Fall zu beneiden. Ihr momentaner Profit ist in keinem Vergleich zu den Spätfolgen. Niemals lohnt es sich, jemanden über den Tisch zu ziehen, weil die Konsequenzen, die werden kommen. Und so fordert uns David auf, uns nicht mit gottlosen Menschen zu vergleichen. Wir sollen viel mehr schauen, dass wir nicht in den gleichen Weg kommen, dass wir nicht die gleichen Fehler und Sünden begehen wie sie. Wir sollen auf der anderen Seite aber auch nicht böse sein auf Gott, dass er nicht sofort die Ungerechtigkeit bestraft. Oder vielleicht besser, gar nicht erst zulassen sollte. Der David fordert uns auf, vertraut auf Gott, Vertrauen darauf, dass er Gerechtigkeit schaffen wird. Im Vers 7 und 8 schreibt er, überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Gerate nicht in Zorn über den, der auf seinem bösen Weg auch noch Erfolg hat, über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt. Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab, lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen, denn es führt nur zum Bösen. Wenn wir verrückt sind über Leute, die Schlechtes tun, dann führt es nur zum Bösen. Wenn wir nämlich verrückt sind, macht es die anderen nicht besser, sondern wir stehen in der Gefahr, dass wir schlechter werden. Ja, wenn ich wütig bin, dann zerfrisst mich die Wut innerlich. Ich glaube, das ist etwas, wo wir alle schon früher oder später erlebt haben in unserem Leben. Wenn wir wütig sind, dann machen wir Sachen, die wir später bereuen. Und tun vielleicht genau das gleiche Unrecht, das uns angetan wurde. Und das, was David hier vor 3000 Jahren geschrieben hat, das ist heute wissenschaftlich belegt. Wut, die wir in uns innen tragen, müssen wir ablegen. Manchmal hilft dazu ein Boxsack, wo man die Wut rausboxen kann. Manchmal hilft es, darüber reden oder auch mal Beschwerdebrief schreiben. Aber noch besser als all das ist es, wenn wir unsere Wut bei Gott ablegen. Ich kann hässig werden, ja, über den Hund verhagelt, was auch immer. Wenn er mir wieder mal aller Schlämpelung angehängt hat, wieder seine Bütze nicht recht gemacht hat. Aber ich übergebe ihn Gott. Gott, du siehst, was er mir alles angetan hat, was sie mir alles angetan hat. Merci, schaust du für Gerechtigkeit und muss nicht ich selber zurückgeben. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie viel befreiend das ist, wenn wir unsere Wut über die Ungerechtigkeit in dieser Welt bei Gott ablegen. Ich habe so viele gewissenhafte Arbeitskollegen, die regen sich manchmal zu Tod auf über andere, die ihre Bütze nicht richtig machen. Die können zum Teil kaum mehr schlafen, weil sie sich so aufregen, dass der Götti schon zum dritten Mal in der gleichen Woche seinen Lastwagen untankend am Abend hergestellt hat. Und gewaschen hat er auch nicht. Dann kommst du am Morgen früh irgendwie um 4 Uhr, dann siehst du die Windschutzscheibe völlig dreckig, musst noch zuerst den waschen, dann siehst du den Tank leer, musst noch zuerst tanken und dann fährst du schon mit einer halben Stunde Verspätung den Tag an. Vor 2 Wochen ist es mir ganz ähnlich gegangen. Ich habe den Lastwagen übernommen, am Morgen um 5 Uhr bin ich losgefahren. Nach kurzem merke ich, der Tank ist schon tief in der Reserve. Und es ist ganz klar, wenn man am Abend den Lastwagen herstellt, dann muss der voll sein. Und jetzt geht mal mit so einem langen Gefährt irgendwo bei einer Tankstelle tanken. Da kommst du weder vorwärts noch rückwärts rein. Und ich hatte überhaupt Glück gehabt, dass ich noch bei Zeiten zu einer Tankstelle komme und nicht irgendwo auf der Autobahn stehen geblieben. Dass da gewisse Gefühle aufkommen, ist verständlich. Aber der David schreibt da dazu: Du aber vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertraue auf ihn und er wird handeln. Wir sollen uns nicht von gottlosen Menschen in unserem Handeln beeinflussen. Von Leuten, die ihre Arbeit nicht richtig machen, sondern wir sollen auf Gott vertrauen. Jetzt hätte ich können, dieser Arbeitskollegin finden, das ist doch jetzt einfach die hinterletzte dieser Stelle, in der Lastwagen noch leerer her am nächsten Tag und verschmieren die Scheiben noch extra und abladen kann sie nicht auch selber am nächsten Morgen. Aber was hätte das gebracht? Dann wäre ich ja kein Haar besser als sie. Wir sollen uns nicht von schlechten Taten von anderen Menschen vom guten Weg abbringen. Du aber vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Mir ist natürlich bewusst, dass es viel schlimmere Sachen gibt als einen untankten und ungewaschenen Lastwagen. Es gibt wirklich brutales Unrecht auf dieser Erde. Und auch das können wir Gott abgeben. In vielen Fällen haben wir aber von uns aus gar nicht die Kraft, das einfach abzugeben, mit dem Bösen in dieser Welt umzugehen. Aber das, was der David im Vers 7 und 8 sagt, ist unsere grosse Hilfe. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Ja, wir lassen es nicht kalt, das Unrecht in dieser Welt, wenn sich andere Menschen auf Kosten von anderen bereichern, wenn dabei Menschenrechte verletzt werden. Und nochmal etwas ganz anderes ist es, wenn ich dabei verletzt werde, ja, vielleicht auch meiner Existenz bedroht werde, wenn mir das Leben durch das Unrecht in dieser Welt verunmöglicht wird. Und in dieser Sache nicht das einfach Gott abzugeben, ist eine riesengroße Herausforderung, manchmal sogar eine Überforderung. Die Bibel berichtet uns von einem Mann, der brutales Unrecht erlitten hat in seinem Leben auf dieser Erde. Jesus hat die Ungerechtigkeit in dieser Welt am eigenen Leib gespürt, erlebt. Weil die religiösen Führer waren eifersüchtig auf ihn, weil er mehr Erfolg hatte, weil er mehr Jünger hatte. Ja, er war eine Gefahr für sie, weil er neue Sachen predigt hat, die nicht ihren Kram gepasst haben. Darum haben sie ihn gefangen genommen. Sie haben ihn auspeitscht, angespäut, demütigt vor allen und zuletzt sogar umgebracht. Jesus war ein absoluter Pazifist. Er war der Frieden in Person. Er hat in keiner Fleuge ein Haar gekrümmt. Und er ist als Volksverräter angeklagt worden, als Gotteslästerer. Wenn das nicht ungerecht ist. Jesus, der nie etwas falsch gemacht hat. Und was hat Jesus in dieser Situation gemacht? Ja, er hätte verrückt werden können, seine Nachfolger zusammentrommeln und sagen, so, jetzt geben wir denen auf die Kappe. Nein, Jesus hat auf Gott vertraut, dass er einen guten Plan hat. Und Jesus hat sogar noch einen oben drauf gegeben, wo er am Kreuz gehangen ist, ungerecht hergerichtet, ohne Schuld zum Tod verurteilt, hat er zu Gott gebetet und gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist in unglaublicher Art und Weise mit dem Unrecht in dieser Welt umgegangen. Er hat nicht das Unrecht klein geredet. Er hat nicht einfach vorbeigeschaut, sondern er hat das Böse mit dem Guten überwunden. Er hat das gemacht, was der David im Vers 34 schreibt. Setze deine Hoffnung auf den Herrn und halte dich an seinen Weg. Auch wir sollen unsere Hoffnung auf Gott setzen. Er ist da und wird für unser Recht sorgen. Die uns Unrecht antun, die müssen wir nicht mehr zur Rechenschaft ziehen, sondern Gott wird es machen. Wir sollen nicht auf Abwege kommen durch das Unrecht, das andere uns antun. Vielmehr sollen wir auf dem Weg gehen, wo Gott uns leitet. Der Weg ist natürlich bildlich gesprochen. Es gibt nicht im Berner Oberland einen Wanderweg, der Gottes Weg heisst. Und wenn wir dort drauf wandern, dann sind wir dann gute Menschen. Der Weg ist nicht ein Wanderweg, den die Bibel hier schreibt, den David hier schreibt, sondern der Weg ist eine Person. Jesus sagt im Johannesevangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. In welchem Sinn meint das Jesus, dass er der Weg ist? Jesus hat den Weg zu Gott vorgelebt. In dem, dass er uns gezeigt hat, wie wir leben auf diesem Weg. Jesus hat ein perfektes Leben gelebt. Er ist liebevoll mit seinen Mitmenschen umgegangen. Hat ihnen geholfen. Jesus hat aber auch eine perfekte Beziehung zu seinem Vater, zu Gott. Er hat auf Gott vertraut und in allem nach seinem Willen gefragt. Jesus ist mit einem guten Beispiel vorangegangen. Der Sohn von Gott hat uns gezeigt, was es heisst, ein absolut perfektes Leben zu leben. Leider sind wir Menschen, aber nie so gut wie Jesus, der Sohn von Gott. Wir können uns noch so Mühe geben. So perfekt wie Jesus werden wir nicht schaffen zu leben. Und das hat Jesus gewusst. Und darum hat er uns nicht nur ein gutes Beispiel gegeben, sondern er hat noch etwas viel Größeres gemacht als das. Jesus hat schon zum Voraus die Fehler ausbügelt, die wir in unserem Leben werden machen. Wir haben vorhin gehört von diesem Tag vom Gericht. Gott wird Gerechtigkeit schaffen und jedem die gerechte Strafe geben für die Fehler, die er verdient hat. Und Jesus hat zum Voraus die Strafe auf sich genommen für alle die, die auf diesem Weg mit Gott Fehler werden machen. Dass die, die auf diesem Weg wandeln, die an Jesus glauben, keine Strafe werden bekommen. Und so ist Jesus der Weg in zweifacher Hinsicht. Er hat uns vorgelebt, ein Vorbild gegeben, wie wir leben sollen. Und er hat zum Voraus für die Fehler, die wir machen werden, auf diesem Weg gezahlt. Wenn wir an Jesus glauben und dem Vorbild nachgehen, das er uns vorgelebt hat, dann sind wir auf direktem Weg auf Gott zu. In das Land, das Gott für uns vorbereitet hat. Der David schreibt von diesem Land im Vers 11. Doch die Friedfertigen werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich freuen an einer Fülle von Frieden und Glück. Die Friedfertigen, das sind die, die so leben, wie es Gott gerne möchte. Im Frieden, nicht in der Wut oder in der Eifersucht. Die, die auf dem Weg leben, wo Jesus für uns vorbereitet hat, im Glauben und Vertrauen auf Gott, die werden in das Land kommen, das ich am Anfang geschildert habe. In das Land, wo völliger Frieden und absolutes Glück herrscht. Das Land, das die Bibel auch beschreibt, als neue Schöpfung oder als Himmel. Es ist das Land, wo alle die drin werden leben, die an Gott glauben. Wo Vergebung von Jesus bekommen haben und jetzt mit seiner Hilfe auf diesem Weg gehen. Der Gedanke von einem solchen Land ist unserer heutigen Gesellschaft ziemlich fremd. Was bringt es mir, irgendeine Hoffnung auf so ein zukünftiges Land, wenn ich heute ungerecht erleide? Ich möchte doch heute einen Lohn, dass ich eben nicht so ungerecht lebe wie andere. 100 Punkte. Genau das macht Gott nämlich. Er verspricht uns nicht nur Eintritt in das perfekte Land in der Zukunft, sondern er ist heute mit uns. Und so schreibt der David im Vers 23 und 24. Es ist ein Geschenk des Herrn, wenn die Schritte eines aufrichtigen Menschen fest und sicher werden. An seinen Wegen hat der Herr gefallen. Wenn ein solcher Mensch dann einmal hinfällt, bleibt er nicht hilflos liegen, denn der Herr hält ihn an der Hand. Wenn wir auf dem rechten Weg leben, wie es Jesus vorgelebt hat, dann sind wir in den Händen von Gott. Der David braucht hier ein wunderschönes Bild. Und es passt zum Mutter- oder eben auch Vatertag. Das Bild von einem Vater, der seinen Sohn an der Hand führt. Und wenn der Sohn mal stogelt, dann bleibt er nicht einfach leben, sondern er kommt die Hand vom Vater und stellt ihn wieder auf. Er putzt ihm den Dreck ab, nimmt seinen Sohn in die Arme. Wenn er brüllt, putzt er ihm vielleicht noch Tränen ab. Und dann sieht alles schon wieder ganz anders aus. Ganz im Unterschied zum Gottlosen. Wenn der mal geht, kümmert sich niemand um ihn. Es ist kein liebender Vater da, der ihm aufhilft. Aber wir Christen haben einen liebenden Gott, der da ist, der sich um uns kümmert. Du bist ihm wichtig. Er schaut zu dir. Und er schaut eben nicht nur auf dieser Erde zu uns, sondern er schaut auch zu uns, wenn wir mal gestorben sind. Dann wird er uns Christen zu sich in das Land rufen, wo absolute Gerechtigkeit, Frieden, Freude und Eierkuchen herrscht. Doch die Friedfertigen werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich freuen an einer Fülle von Frieden und Glück. Und es ist die Hoffnung, die wir Christen haben. Die Hoffnung, die uns Kraft gibt, trotz dem Unrecht in dieser Welt Hoffnung zu behalten und Vertrauen, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Wir beten. Grosser Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du da bist, dass du alles siehst, dass du siehst, wie viel Unrecht in dieser Welt ist. Und wir danken dir auch, dass wir nicht selber Richter müssen sein und für Gerechtigkeit sorgen, sondern dass wir es dir abgeben können. Und wir bitten dich, dass du uns wirklich die Kraft gibst, dass wir es wirklich auch bei dir ablegen können und dir anvertrauen können. Wir danken dir, dass du uns eine Hoffnung gegeben hast, die über das Unrecht dieser Welt rausgeht. Eine Hoffnung auf das Land bei dir, wo Gerechtigkeit und Frieden herrscht. Danke, haben wir aber auch hier einfach dich, dass du mit uns bist, dass du uns immer wieder aufstellst, wenn wir umkehren. Dass du unser Vater bist, der uns täglich versorgt. Amen.